Seit Jahren poolen Kardiologie und MedTech-Hersteller im linken Herzohr rum. Dort wollen sie Schlaganfälle vorbeugen. Das Stichwort lautet Schirmchen. Bestenfalls könnte man auf die medikamentöse Blutverdünnung verzichten. Das hat zumindest jetzt eine große deutsche Studie untersucht und sie ist daran gescheitert. Wieso? Und ist das jetzt das Ende für die LAA-Okluder und den katheterbasierten Vorhofohrverschluss? Das alles besprechen wir heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind
Martin Scherer,
Past Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen jetzt, wo die SPD völlig am Boden liegt?
Na, was soll ich dazu sagen? Also, es geht, glaube ich, weniger um eine Partei als um die Stabilität der demokratischen Sitzverteilungen insgesamt. Da kann man nur hoffen, dass das alles in einem guten Fahrwasser bleibt. Aber das ist auch nicht mein Fachgebiet. Zum Glück reden wir hier ja über Dinge, mit denen ich mich auskenne.
Der Diplom-Politologe Scherer im Politik-Update-Podcast. Also vielleicht Disclaimer, wir zeichnen am Montag, den 23. März auf. Am Tag davor war die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die Episode davor war die Gerinnungshemmung. Alles gut überstanden seitdem?
Ja, wir sind ja heute auch nicht weit weg von diesem Thema.
Null, genau. Wir waren zuletzt bei der TVT und Lungenembolie. Jetzt kommen wir zum Vorhofflimmern und der Schlaganfall. Prophylaxe, das passt ja eigentlich ganz gut, ne?
Ja, das passt auf jeden Fall gut. Herr Nössler, jetzt wo Sie disclaimed haben, wann wir genau aufzeichnen, einen Tag nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, da kann ich dann doch nochmal was dazu sagen.
Aber hallo.
Also ich habe heute Morgen bei NDR Info ein Interview mit Volker Wissing gehört, das fand ich sehr interessant.
Ehemals FDP?
Jetzt parteiloser Rechtsanwalt. Mhm. Und er hat sehr ehrlich gesprochen darüber, wie die FDP die Glaubwürdigkeit verspielt hat. Denn die ist ja vollkommen draußen aus dem Landtag. Und
genau.
Da wird ja die Frage nach der Lebensfähigkeit noch viel stärker gestellt als bei der SPD. Und ich fand es hochinteressant, wie er beschrieben hat, dass die FDP das eigentlich von Anfang an nicht hingekriegt hat, von ihren Dogmen abzuweichen und einfach auch mal Kompromisse einzugehen.
Mhm.
Und eigentlich auch von Anfang an diese Prä-März-Regierung, diese Ampelregierung torpediert hat.
Mhm.
Das hat er sehr, ohne dass ich mir da jetzt irgendeine Meinung erlaube, aber allein diese Darstellung fand ich sehr interessant. Also die zielgescholtene Ampelregierung mit einer Partnerin, mit einem Partner, der eigentlich von Anfang an nicht richtig mitgemacht hat. So jedenfalls hat er es dargestellt.
Ja? Nicht mitmachen wollte, ja.
Eigentlich
gegen das Regieren war ja. Vielleicht muss man sich das dann auch als Beispiel nehmen. Die FDP, die da 2,1% machte in Rheinland-Pfalz, so als Beispiel, dass Dogmatismus vielleicht nicht das bessere Rezept ist, in jeder Hinsicht.
Ja. Und damit haben sie eigentlich jetzt die goldene Brücke gebaut.
Okay. Ja.
Dogmatismus hilft auch in der Medizin nichts, sondern in der Medizin hilft das, was hilft.
Ja.
Und das schauen wir uns heute mal wieder an.
Das schauen wir uns heute an. Wir haben mehr oder weniger exakt eine Publikation. Wir reden von einer Studie. Es gibt natürlich ein bisschen Sekundärwerk. Wo machen wir das hin?
In die Shownotes.
In die Shownotes. Und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen, weil es doch sehr fachlich wird und wir haben natürlich auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast hören, die nicht aus der Medizin kommen. Vielleicht muss man nochmal ein bisschen anatomisch erklären, worüber reden wir. Das linke Herzohr, Martin Scherer, das linke Vorhofohr. Erklären Sie mal kurz, was haben die Öhrchen da unten verloren?
Im Grunde genommen ist das linke Vorhofohr eine Art sackartige Ausstülpung des linken Vorhofs. Das ist, wenn man so will, ein anatomisches Reflikt, hat im Alltag, im hemodynamischen Alltag.
Ich wollte gerade sagen, wie die FDP.
Keine große Funktion mehr. Klinisch wird es dann relevant, wenn Vorhofflimmern vorliegt, weil durch eine fehlende koordinierte Vorhofkontraktion es dann dort zur Blutstase kommt.
Mhm.
In diesem blinden Sack, da bilden sich dann häufig Trompen. Und man geht davon aus, dass ein Großteil der kardioembolischen Ereignisse dann dort auch ihren Ursprung haben.
Mhm.
Deshalb zielt eigentlich die gesamte Schlaganfallprophylaxe darauf ab, ob medikamentös oder interventionell genau diese Trombenbildung in dem Vorhofohr zu verhindern.
Mhm. So, und dann hat man irgendwann angefangen, so um die Nullerjahre kam das dann raus, diese Schirmchen da reinzustopfen, katheterbasierte Vorhof-Ohrverschlüsse, LAA-Okluder. Was erwartet man sich davon? Wie ist da die Entwicklung in den letzten Jahren gewesen?
Die Rationale ist einfach, dass wenn die meisten Trompen bei Vorhofflimmern jetzt im linken Vorhofohr entstehen, dann könnte man dieses Problemareal einfach mechanisch ausschalten, also verschließen. Mhm. Und damit ist die Emoliequelle einfach weg. Und das ist auch attraktiv für Patientinnen und Patienten, bei denen zum Beispiel eine orale Antikoagulation schwierig wäre, zum Beispiel wegen vorangegangener Blutungen oder sehr hohem Sturzrisiko. Mhm. Und das Verfahren ist nicht neu. Das ist in Deutschland seit über einem Jahrzehnt verfügbar und unter bestimmten Voraussetzungen zahlen das dann auch die Krankenkassen. Es gab auch schon relativ früh Studien, die im Vergleich mit Vitamin K Antagonisten das untersucht haben. Aber die Leitlinien sind zurückhaltend. Der Vorhof-Ohrverschluss ist keine Standardtherapie, sondern eher eine Option für ausgewählte Einzelfälle. Mhm. Eben für die, wo es mit der oralen Antikoagulation schwierig ist.
Also immerhin, sagen wir mal, so ein therapeutischer Rettungsanker für genau diese Fälle. So, und das Evidenzbild ist sehr heterogen in den letzten Jahren gewesen. Sie haben schon gesagt, man untersucht das schon länger. Und jetzt gibt es also diese bemerkenswerte Arbeit, über die wir heute sprechen. Das ist die Closure AF. Also auch da wieder Nomen est Omen. Ist eine deutsche multizentrische klinische Studie. Investigator initiated, wenn ich es richtig
sehe. Auch hier gilt wieder erstes Akronym sich überlegen und dann sich überlegen, was man eigentlich machen
will. Eigentlich untersuchen will, ja. Also ich glaube wirklich in Investigator Initiated, öffentlich gefördert, keine Industrie an Bord, das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung steckt dahinter, Ulf Landmesser ist da quasi Lead Investigator von der Charité und Herr Scherer, auch Ihr Kollege Stefan Plankenberg, als, ich sag mal, ubiquitärer Kardiologe ist mit an Bord. Die Ergebnisse selbst sind schon bei dieser AHA-Tagung vorgestellt worden im Herbst. Da hatten wir ja auch einiges draus gemacht und da sind die Köpfe wohl nach unten gegangen, ziemlich. Und jetzt sind die Daten im New England Journal veröffentlicht worden mit all den Details. Vielleicht kann man ein bisschen was zum Design sagen. Wie sind die da vorgegangen?
Ein Probe-Design.
Mal wieder.
Sie erinnern sich.
Hatten wir erst,
also prospektiv randomisiert. Open Label, also das heißt, es war klar, was passiert für die Patientinnen und Patienten, aber verblindete Endpunktbewertung. Es waren 42 deutsche Zentren, die alle Erfahrungen hatten mit dieser Intervention und eingeschlossen wurden Patientinnen und Patienten mit nicht valvulärem Vorhofflimmern und hohem Schlaganfallrisiko. Das heißt, die brauchten einen Schatz-Wasch-Score von mindestens 2 beziehungsweise darüber und ein hohes Blutungsrisiko, das definiert wurde durch den Hasbleed, auch über 3 oder eine frühere granielle Blutung, also wirklich die absolut Hochrisikopatientinnen. Und 912 wurden randomisiert, 888 waren in der Analyse, ein Zentrum war wegen Datenqualität ausgeschlossen. Medianes Follow-up 3 Jahre. Ja, im Kontrollarm war eben die Best Medical Care. Das bedeutet also primär direkte orale Antikoagulantien.
So. Und dann kam, ich glaube, im Prüfarm kamen verschiedene Okluder zum Einsatz. Die wollen wir jetzt nicht alle im Detail untersuchen. Wir reden ja hier über eine Nicht-Unterlegenheitsstudie. Und am Ende wollten die herausfinden, verhindern diese Schirmchen Schlaganfälle mindestens so gut wie eben die orale Antikoagulation und dann natürlich Sicherheitsendpunkte. Primärer Outcome, was war das?
Also der primäre Endpunkt war ein sogenannter klinischer Netto-Benefit, ein kombinierter Endpunkt, der Wirksamkeit und Sicherheit abbilden sollte. Erstmal ging es um die Zeit bis zum ersten Schlaganfall, systemische Embolie, schwere Blutung oder kardiovaskulärem bzw. ungeklärten Tod. Man wollte also nicht nur zeigen, ob jetzt weniger Schlaganfälle auftreten, sondern ob es wirklich unter dem Strich einen klinischen Vorteil gibt. Das Ganze war als Nicht-Unterlegenheitsstudie angelegt mit einer relativ strengen Grenze, einer Hazard-Ratio von 1,3. Das macht auch Sinn, weil es ja hier wirklich darum geht, gegen die heutige Standardtherapie zu testen. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Und das macht die Studie auch relevant und gleichzeitig auch etwas unbequem.
Okay, und wie sie unbequem wird, das erfahren wir jetzt. Gucken wir mal auf die Ergebnisse. Was haben Sie gefunden nach diesen medianen 3 Jahren?
Eindeutig und ernüchternd, der kombinierte primäre Endpunkt im Interventionsarm trat häufiger auf als unter medikamentöser Therapie. 16,8 versus 13,3 Ereignisse auf 100 Patientenjahre. Die Nichtunterlegenheit wurde klar verfehlt. Und wenn man sich dann mal die Einzelkomponenten der Endpunkte etwas genauer anschaut, dann wird es noch spannender. Beim Schlaganfall gab es keinen Unterschied, jeweils 27 Ereignisse. Auffallend aber, es gab keinen Blutungsvorteil durch das Device. Im Gegenteil, etwas mehr Blutungen. Es gab auch mehr kardiovaskuläre Todesfälle. Und auch die Gesamtmortalität ist im Interventionsarm höher. Hospitalisierungen waren auch höher. Also unterm Strich kein Nutzen beim primären Ziel und mehr Hinweise darauf, dass die Intervention klinisch nachteilig ist.
Primum non nocere, quasi hiermit nicht erfüllbar, wenn man so will.
Ja.
Okay. Bringt nichts. Und dann haben wir auch noch periprozedurale Probleme, nicht wahr?
Ja, also innerhalb der ersten Tage hatten 5-6% der Patienten relevante Komplikationen. Das ist also jeder 20. Perikardtamponaten, Blutungen, Transfusionsbedarf. Also wirklich keinen klaren Nutzen, aber schon einen unmittelbaren Schaden durch die Intervention. Also wenn es schon nicht nützt, kommt auch noch Schaden dazu.
Mhm.
Ja, und das ist eben so die entscheidende Key Message dieses Papers.
Ja, also dieses Schirmchen ist in dem Fall kein Rettungsschirm. Das muss man vielleicht auch einfach mal an der Stelle festhalten. Ich möchte kurz, weil wir bei den Nebenwirkungen sind, es gab wohl auch wirklich tatsächlich 2 prozedural bedingte Todesfälle, wenn ich das richtig verstehe. Und dann fand ich interessant, in dem Paper selbst wird hingewiesen auf eben das Supplement, also die ganzen ergänzenden Informationen. Da gibt es eine Tabelle, ich glaube S16, wo sie auf diese device-related Thromben eingehen. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen verwirrend, dass sie im Paper selbst schreiben von beispielsweise auch Device-Leaks, Leckagen bei 20, 3 davon mit größer 5 Millimeter und dann in dieser anderen Tabelle sind wieder ganz andere Zahlen drin und auf einmal haben wir dort bei 58 Patienten solche Leckagen. Kommen Sie da noch mit, wenn hier mal solche Zahlen und dort mal solche Zahlen stehen, dass also so richtig die Credibility wird damit bei mir nicht erhöht?
Naja, also zumindest zeigt sich ja, dass Dinge passieren unter der Intervention, die die Intervention eigentlich verhindern will. Also es gibt hier eine potenzielle Emboliequelle trotz Implantat.
Mhm.
Und dass es die Leckagen gibt bei fast jedem 5. Patienten, das zeigt eben, dass der Verschluss häufig unvollständig ist. Und dadurch erhält dieses mechanisch sehr gut nachvollziehbare Konzept eigentlich ein großes Fragezeichen.
Schauen wir noch mal ein bisschen auf die, vielleicht Einschränkungen, aber auch, das gehört ja mit dazu, auch die Stärken dieser Arbeit, wenn man sich von der Methodik nähert. Was ist da wirklich gut gemacht, strukturell, und wo würde man sagen, kritisch?
Also was schon mal gut ist, das muss man mit einem Degam-Tattoo in der Achselhülle einfach so sagen. Industrieunabhängig.
Mhm.
Akademisch initiiert, pragmatisches Design, also verblindete Endpunktbewertung, das ist schon mal gut. Dann die Eingriffe wurden in erfahrenen Zentren durchgeführt. Das sind so ein paar Rahmenbedingungen, wo man sagt, also das ist eine robust aufgebaute Studie,
mhm,
von den Rahmenbedingungen her und von der Methodik. Schwierig ist die Entwicklung der Stichprobengröße. Sie wurde mehrfach angepasst, am Ende dann deutlich reduziert. Da kann man dann natürlich fragen, war die Studie ausreichend gepowert, um die Nichtunterlegenheit wirklich robust zu zeigen? Man könnte aber auch sagen, gut, dass nicht noch mehr Menschen geschädigt wurden. Also wenn man alles zusammennimmt, dann spricht die Richtung des Effekts einfach nicht für die Intervention.
Okay, aber dann kann man doch an der Stelle sagen, auch danke, liebe Studienautoren, dass ihr diese Erkenntnis hier ermittelt habt. Das ist doch eigentlich eine total coole Sache.
Ja, dafür gibt es Forschung.
Also das ist jetzt das liebevolle Schultertippen und wohlwollende Kopfnicken von Martin Scherer in Richtung dieser Studienautoren. Gucken wir vielleicht noch mal kurz in die Population. Also wir wissen, es ist eine deutsche multizentrische Studie, es sind Experten, die Intervention gemacht haben. Das heißt, für unseren Alltag okay. Was sollte man noch bedenken, wenn man die Studie interpretiert hinsichtlich Population?
Es ist eine Hochrisikokohorte, ältere, multimorbide Patientinnen und Patienten mit hohem Schlaganfall und Blutungsrisiko. Und es wurden ja auch gerade Patientinnen und Patienten eingeschlossen, die Antikoagulation bekommen haben. Mhm. Im Kontrollarm hatten die meisten ein direktes orales Antikoagulans. Und das zeigt einfach, dass hier der Vorverschluss nicht gegen keine Therapie getestet wurde, sondern gegen die bestmögliche Behandlung. Mhm. Nochmal, das macht die Studie auch relevant, weil ja hier dann gegen eine wirklich aktuelle, zeitgemäße Therapie getestet wurde.
Mhm.
Punkt erstmal.
Punkt erstmal. Wenn ich es richtig sehe, also wir haben schon rausgefunden, diese Schirmchen sollten für die Leute übrig bleiben, bei denen orales Antikoagulieren aus welchen Gründen auch immer einfach nicht möglich ist. Und wenn man hier in die Arbeit reinschaut, gab es auch im Prüfarm einige, die initial eine orale Antikoagulation hatten, was ja eher dafür spricht, dass auch dort Leute rein randomisiert wurden, den man realistischerweise dieses Schirmchen gar nicht geben würde, weil sie halt diese ORK vertragen. Ist das eine Limitation oder geht das schlicht bei der Randomisierung nicht anders?
Das sind eben diese pragmatischen Zugeständnisse, die man bei solchen Studien dann machen muss.
Okay. Machen wir das Bild mal ein bisschen größer. Also wir haben jetzt hier festgestellt, eine sehr vernünftige Arbeit, gut gemacht, wertvolle Ergebnisse für die Versorgung. Das bin ich mal auf Ihr Fazit und Ihre Key Takeaways gespannt. Machen wir das Bild kurz ein bisschen größer. In der interventionellen Kardiologie gibt es ja wirklich wahnsinnig viele, in Anführungszeichen, Innovationen in den letzten Jahren. Denken wir mal an die renale Denervation. Auch mittelprächtig bis eigentlich eher schlecht funktional. Die Ausweitung von PCI, ne, obwohl man eigentlich operieren sollte und so weiter und so fort. Und dann gibt es also dieses Editorial, wo der Editorialist fragt, ob jetzt eben diese LAA-Okkluder another overused method in cardiology sind. Wie würde denn Ihre Antwort auf den Editorialisten ausfallen?
Genauso. Also, dass der Vor-auf-Ohr-Verschluss keine Standardalternative zur Antikoagulation sein kann.
Ja.
Wenn kein klarer Zusatznutzen da ist, aber ein prozeduraler Schaden, dann haben wir da ein Problem.
Okay, also lieber Herr Wedimski, hier ist Ihre Antwort von Martin Scherer, frisch aufgebrüht am Montagmorgen. Machen wir mal so eine Art Fazit und vor allem eine klinische Einordnung für Ihre Kolleginnen und Kollegen auch in den Praxen, die mit den Leuten überlegen sollen, was ist eine Option. Was bedeutet es ganz konkret bei Menschen mit Vorhofflimmern, auch wenn sie Probleme haben beim Antikoagulieren? Was geben Sie Ihren Kollegen mit?
Also eine ganz klare Message, die Antikoagulation bleibt Standard. Kein Schirmchen ist ein Ersatz dafür. Wer einen DOAC verträgt, der soll das auch bekommen. Vor-auf-Ohr-Verschluss ist eine absolute Einzelfallentscheidung, keine Routinebehandlung.
Und nochmal konkret mit dem Fall gesprochen, sitzt jemand vor Ihnen, der eben die orale Antikoagulation nicht verträgt. Wie würden Sie mit dieser Person über diese Option Schirmchen sprechen, die jetzt nicht so auf der Hand liegt? Würden Sie dann vorgehen und sagen, also es gibt da was, aber es gibt auch ein großes Risiko?
Ja, wenn Patienten mit einem Wunsch nach einem Schirmchen kommen, dann muss man ganz klar sagen, dass es keinen belegten Vorteil gegenüber der medikamentösen Therapie gibt. Jetzt haben Sie natürlich einen Patienten hier auf der Evidenz-Update-Flipchart gemalt, der eine medikamentöse Therapie nicht verträgt, und das ist einfach eine schwierige Einzelfallentscheidung, für die ich hier überhaupt gar keine Blaupause geben kann.
Aber dann hilft vielleicht im Hinterkopf dieses Wissen aus der Studie. Ich versuche es nochmal anders Richtung Key Takeaway und Fazit. Was würden Sie morgen anders machen nach der Kenntnis dieser Studie?
Na, ich nichts, weil ich habe es vorher schon richtig gemacht, rein zufällig. Also erstens bei der Antikoagulation bleiben, sie ist wirksam und gut untersucht. Zweitens zurückhaltend sein beim Vor-auf-Ohr-Verschluss, es ist keine Standardtherapie. Drittens aktive, ehrliche Diskussionen, wir wiederholen uns hier, Shared Decision Making machen. Viele erwarten von solchen Eingriffen einen Vorteil, den sehen wir hier nicht. Und das muss man den Patienten ganz ehrlich so sagen.
Mhm. Aber Schirmchen ist noch lange nicht tot.
Also angezählt.
Angezählt.
Ja, gut. Ein paar Risse.
Ja. Ja, das haben wir ja in der Studie gesehen, dass es Risse hat bei 58 ja. Patienten.
Genau.
Gut, also wir wollen uns hier natürlich nicht über Schirmchen lustig machen, allein dafür ist der Name viel zu putzig. Ja, das war jetzt wirklich mal ein Short-Take, Martin Scherer. Das haben wir uns so oft vorgenommen und jetzt sind wir hier wirklich echt mal auf den Punkt in 20 Minuten. Chapeau, ich bin stolz auf uns, haben wir gut gemacht.
Danke, wir klopfen uns auf die Schulter.
Wir klopfen uns auf die Schulter. Und an der Stelle kommt wie immer die Frage, ob Sie es aus der Hüfte mal mit einem Cliffhanger oder so versuchen wollen.
Wie gesagt, wir sind mit dem Interview von Volker Wissing gestartet, der sich darüber beschwert hat, jetzt als Parteiloser, dass die FDP von einer liberalen zu einer libertären Partei mutiert, dass sie staatsferner wird und dann aber von der Staatsferne aus den Staat mitgestalten will. Das nehmen die Wählerinnen und Wähler ihr nicht mehr ab und wählen sie deshalb auch nicht mehr. Die Frage wäre jetzt, was das alles mit Medizin zu tun hat.
Okay.
Das könnten wir uns mal überlegen.
Das überlegen wir uns mal. Und vielleicht kommt ja mal Volker Wissing hier in den Podcast. Wir werden das sehen. Martin Scherer, ich bedanke mich vielmals. Ich freue mich auf die nächsten Episoden und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Und bis dahin, ciao.
Ciao.